Ja, es war letzten Montag vor einer Woche, der weltbewegende Montag, den ich schon angedeutet hatte, aber am Abend, Abschlusskonzert im Goethe-Gymnasium. Circa 60 Schülerinnen und Schüler singen, es erklingt das letzte Lied. Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Eine mir bekannte Melodie getragen, ergreifende Melodie, ein Abendlied. Und eine Chorsängerin kann gar nicht mehr bis zu Ende singen. Sie steht direkt neben unserer Tochter. Sie fängt bitterlich an zu weinen. Denn sie war eine von den 18 Schülerinnen und Schülern, die sich vom Gymnasium verabschieden. Eine sehr ergreifende Szene, ein emotionaler Moment. Aber es war, wie schon angedeutet, nicht der einzige Abschied an diesem Tag. Denn früh morgens um 1.30 Uhr war die deutsche Nationalelf aus dem Turnier in den USA ausgeschieden, im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Und am gleichen Abend sehe ich dann in den Tagesthemen, Ingo Zambaroni fragt dort den Sportsoziologen und Philosophen Gunter Gebauer zu dieser Niederlage. Und dieser verknüpft das Scheitern mit der Seele der ganzen Nation. Er malt ein, wie ich finde, sehr düsteres Bild von der Zukunft und seine These lautet, wir blicken mit dem Scheitern der deutschen Nationalmannschaft sozusagen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Und er sagt, wir identifizieren uns, natürlich die Deutschen in der Regel, der Guillaume wird das nicht so sehr getan haben an diesem Tag, aber diejenigen, die aus Deutschland kommen und sich stark verbunden fühlen mit der Nationalelf, sie identifizieren sich so stark, dass sie sozusagen dieses Scheitern mit ihrer eigenen Zukunft verknüpfen. Und das heißt, dass sie im entscheidenden Moment eben auch versagen können, wie bei dem Elfmeterschießen, wo drei Leute eben das Tor nicht getroffen haben. Und für mich war das ein schwarzes, ein dunkles Bild, das dieser Mann da 5 Minuten vor der Kamera gezeichnet hat. Und ihr wisst ja, oder die meisten von euch, dass ich ein leidenschaftlicher Fußballfan bin und natürlich auch total traurig war und natürlich böse über den Schiedsrichter, der das Tor nicht gegeben hatte und so weiter. Aber irgendwie konnte ich das so nicht stehen lassen. Was wäre, wenn unsere Gesellschaft tatsächlich so abhängig wäre vom Scheitern einiger Fußballspieler? Mal ganz abgesehen davon, dass Deutschland ja nur eine von 48 Nationen war und auch nur eine Nation gewinnen kann. Also was ist mit den anderen 47 Nationen? Soll die alle düster in die Zukunft schauen? Und es war tatsächlich so, dass an diesem Tag der Glaube an Jesus Christus, an den Auferstandenen, für mich wieder neue Bedeutung gewonnen hat. Weil ich gemerkt habe, ich kann dadurch diesem düsteren Bild, was dieser Sportsoziologe mir da gezeichnet hatte, dem kann ich auch was ganz anderes entgegensetzen. Und dann kam mir wieder das Lied in den Sinn, Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Welche Person handelt sich da? Ich habe gefragt, auch die Chorsänger, einige wussten es gar nicht, um welche Szene es ging. Es ist genau die Geschichte, die wir eben in der Lesung gehört haben. Da hat offensichtlich eine dritte Person nicht mitbekommen, was da in Jerusalem passiert ist, um das Jahr 33 herum. Die zwei Männer sind unterwegs, diese 10 Kilometer von Jerusalem in ihren Heimatdorf nach Emmaus. Und dann gesellt sich diese dritte Person dazu und die das alles offensichtlich gar nicht mitbekommen hat. Was für eine niederschmetternde Geschichte sich da zugetragen hat. Welche Abschiede da gefeiert werden von diesem Jesus, der vorher doch ja, sein letztes Hemd für die Menschen gegeben hat, für die Leute auf der Straße. Der Menschen satt gemacht hat, obwohl, ja, und er Blinde die Farbenpracht unserer Welt wieder vor Augen gemalt hat. Der Menschen, die an Krücken gingen, wieder zum Tanzen gebracht hat. Und von diesem hatten sie sich und mussten sie sich in Jerusalem wohl verabschieden. Aber dieser Unbekannte, der jetzt mit den zwei Männern da unterwegs ist, hatte das offensichtlich alles nicht mitbekommen. Dass ihre eigene Mission gescheitert war. Dass sie förmlich am Boden lagen. Der Prophet, auf dessen Worte man sich vorher so verlassen konnte, war plötzlich nicht mehr da. Und so sind sie einsam unterwegs in ihr Heimatdorf. Und vielleicht ja so einsam wie Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Mannschaft. Als ganz Deutschland sozusagen ihn zum Sündenbock erklärt hat. Er war sozusagen der absolute Versager. Jetzt sagen einige im Raum, na gut, für 7 Millionen pro Jahr kann ich das auch mal in Kauf nehmen, mich so in die Ecke drücken zu lassen oder als Sündenbock abstempeln zu lassen. Nun, dieser Unbekannte, mit der er mit den zwei Männern nach Emmaus unterwegs ist, weiß, die beiden abzuholen. Er kommt ins Gespräch. Er weiß zu berichten, dass dieser Jesus tatsächlich leiden musste. Er weiß, das einzuordnen in eine größere Geschichte. Sie kreisten nur um ihr Leid, um ihr Schicksal, um ja, diesen Abschied. Aber er weiß das Ganze einzuordnen, dass das eigentlich schon Jahrhunderte vorher gesagt worden ist und vorausgesagt wurde. Und so beginnt ein längerer Dialog. Sie hatten ja 10.000 Meter zu absolvieren. Der Fremde fragt nach. Er spürt, dass die zwei voller Emotionen, voller negativer Emotionen sind, mit Trauer unterwegs und dass sie ratlos und hilflos sind. Und wie bei jeder Form von Leid, die dich und mich betrifft, kommt ja immer sofort die Frage nach dem Warum auf. Nach dem Sinn des Leides. Und er weiß der ganzen Sache tatsächlich einen Sinn zu geben. Er weiß es einzuordnen in den größeren Horizont. Der Fremde fragt nach, er hört ihre Geschichte und ja, wir haben in der Lesung gehört, dass der Fremde Jesus selber ist und dass er an ihrer Seite ist. Ihre Augen waren gehalten. Sie haben es nicht verstanden. Vielleicht, weil sie tatsächlich so in ihrem Leid gefangen waren, dass sie gar nicht geschnallt haben, das kann gar nicht sein, dass er es ist. Und vielleicht spürst du mal in dein Leben, in deine Geschichte ein Stück weit zurück, dass du vielleicht lange Zeit dachtest, du bist ohne Gott, ohne Jesus unterwegs. Und trotzdem war er vielleicht schon da. Trotzdem hat er dich vielleicht schon in irgendeiner Weise berührt, übernatürlich, durch andere Menschen. Trotzdem war er schon da. Ich finde das immer wieder interessant, wenn ich im Taufseminar mit Leuten im Gespräch bin, dann frage ich konkret danach, wann hast du Jesus zum ersten Mal erlebt? Ja, dann kommt meistens so vor 1-2 Jahren, als da etwas stattgefunden hat, was den Horizont erweitert hat. Aber wenn ich dann nochmal nachfrage, nochmal tiefer bohre, dann kommen die Leute meistens auf irgendwelche Geschichten, die manchmal schon 10, manchmal schon 20 oder 30 Jahre vorher da waren. Will sagen, vielleicht war Jesus in deinem Leben schon viel länger mit dir unterwegs, als du es gedacht hast. Ja, und dann beginnt dieser Fremde zu reden, er gibt schlüssige Einwürfe. Er kann anhand der alttestamentlichen Schriften das einordnen. Ich hatte schon gesagt, er kann auch dem Ganzen einen Sinn geben, warum das so geschehen ist, dass es offensichtlich Gottes Plan war. Und es ist interessant, dass die Frage nach dem Leid ja immer mit der Frage nach dem Sinn verbunden ist. Und da, wo wir Sinn erkennen in einer leidvollen Geschichte, da fällt es uns viel einfacher, das Leid auch zu ertragen. Aus dieser Verknüpfung ist eine ganze Therapieform entstanden, die sogenannte Logotherapie. Ich weiß nicht, ob er Viktor Frankl kennt. Viktor Frankl war ein Psychotherapeut, Der ist mit 35 Jahren nach Auschwitz ins KZ gekommen. Und eine Sache, die er tatsächlich dort entdeckt hat, dass diejenigen, die einen Sinn erkannten für sich und entdeckten in diesem Leid, dass die länger überlebt haben. Und es gibt unter anderem ein Buch, Ja zum Leben heißt das. Das hat er geschrieben, da beschreibt er seine Erfahrungen im KZ. Und ich habe jetzt die ersten 40 Seiten gelesen und ich finde das faszinierend, wie der nicht anfängt anzuklagen und so weiter, sondern wie er guckt, dass er selbst in den depressivsten Situationen noch versucht, etwas Sinnvolles zu entdecken. Und wie gesagt, daraus ist die sogenannte Logotherapie entstanden, die für viele Menschen sehr hilfreich geworden ist. Der Fremde hier in unserer Geschichte wird von den beiden in ihr Haus eingeladen. Sie beginnen zu essen. Und dann wechselt auf einmal dieser Fremde seine Rolle. Eben war er Gast. Und jetzt ist er auf einmal Gastgeber. Und dann kommt jener Moment, bei dem es bei den beiden Klick macht. Der Groschen fällt. Der sogenannte Aha-Moment. Oder fruchtbarer Moment, sagen die Pädagogen. Wo es Klick macht. Letzten Sonntag hatten wir beim Tauffest, da hat der Gerd uns ja so ein großes Bild vor Augen gemalt aus Puzzleteilen. Und ja, es ist oft so, es bedarf mehrerer Puzzleteile, mehrerer Eindrücke, mehrerer Erlebnisse in unserem Leben, bevor es Klick macht, bevor wir verstehen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Der Sohn Gottes, der Lebendige, der Auferstandene. Es braucht mehrere Berichte, vielleicht mehrere Berichte von unterschiedlichen Menschen, auch aus dieser Gemeinde, bis eine Person sagt, ah, ja, das macht Sinn, das ergibt ein klareres Bild. Und diese unterschiedlichen Puzzleteile ergänzen sich und dann, ja, dann sage ich Ja zu Jesus und dann lasse ich mich taufen, dann werde ich Teil einer Gemeinschaft von Christen und gehöre dazu. Und welcher Moment ist es bei diesen Männern? In Vers 30 und 31 heißt es, er nahm das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und dann heißt es, es fiel wie Schuppen von den Augen. Vorher waren sie verblendet und jetzt auf einmal, ja, merken sie, es ist Jesus, es ist der Auferstandene, er lebt, er ist da. Also der Fremde teilt das Brot und er dankt Gott. Ich finde das einen wichtigen Hinweis. Er hilft ihnen, vorher waren sie nur auf der Erde, auf dem Leid und auf dem Abschied, auf den Schmerzen, bei den Tränen. Die Tränen waren vielleicht diese Schuppen und jetzt dankt dieser Fremde Gott. Er bringt praktisch den Blick, wendet er nach oben, sodass die Leute, die beiden, aus von ihrem Schmerz wegschauen konnten. Hast du einen Augenblick vor Augen, wo du Jesus das erste Mal vielleicht so entdeckt hast wie die beiden hier? Wo du den Eindruck hattest, ja, er lebt. Ja, er ist tatsächlich da. Vielleicht hast du es vorher nur gehört als Wort, aber plötzlich entdeckst du in deinem Herzen, geht was ab, was dich verändert und was dir einen neuen Blick verschafft. Und dann heißt es, in demselben Augenblick verschwand er vor ihnen. Und die Frage ist nochmal jetzt so auch am Ende, wodurch strahlt hier Zuversicht? Wo ist die Zuversicht in dieser Geschichte? Was hilft ihnen, wegzuschauen von ihrem Leid? Ich denke, es sind mehrere Komponenten. Das eine ist, dass sie dann ja, sie gehen ja plötzlich wieder nach Jerusalem. Also da ist ja offensichtlich ein Motor in ihnen, der sie plötzlich in Bewegung bringt. 10 Kilometer sind sie ins Dorf gegangen und plötzlich gehen sie wahrscheinlich mitten in der Nacht, es war ja schon Abend geworden, mitten in der Nacht wieder diese 10 Kilometer zurück. Ist ja eigentlich erstmal verrückt, oder? Aber irgendwas ist in ihnen da entfacht worden, eine neue Energie. Also ist da offensichtlich Zuversicht. Da ist etwas, ein Motor, was sie in Bewegung bringt. Und dann entdecken sie auf einmal, dass die Leute, die da in Jerusalem waren, als Gemeinschaft, dass die gleiche Nachricht haben. Jesus ist auferstanden. Also wir merken, hier kommen plötzlich zwei Nachrichten zusammen von ihnen selber und die, die da in Jerusalem geblieben sind. Und ich finde das einfach auch für uns als Gemeinschaft von Christen eine wichtige Geschichte. Manchmal gehen wir weg von der Gemeinschaft. Und wie gut ist es, wenn wir wieder zurück den Weg finden, in die Gemeinschaft rein. Und wenn wir dann entdecken, ja, dieser Jesus lebt trotz all meiner Schwierigkeiten, trotz all meiner Dinge, die mich runterziehen wollen, auch in unserer Gesellschaft. Dann das andere, das ich schon angedeutet habe, was Zuversicht bereitet, ist doch, dass Jesus mitgeht in dieser Geschichte. Finde ich ein tolles Bild. Jesus geht mit. Manchmal sehe ich es gar nicht. Manchmal spüre ich es gar nicht. Oder ich habe sogar den Eindruck, puh, Gott ist Kilometer, Lichtjahre entfernt. Und doch ist er da. Und er geht mit. Er geht mit dir. Unsere Gefühle entscheiden nicht über seine Nähe. Er ist da. Und Zuversicht, weil Jesus unsere Geschichte, unsere persönliche Geschichte größer erzählt. Wir sind verhaftet heute häufig in dem, was wir in den letzten 2, 3 Wochen erlebt haben oder im letzten Tag. Jesus weiß das einzuordnen in eine größere Geschichte. Und er verändert unser Herz. Manchmal bevor sich unsere Umstände verändert haben. So ist es bei den beiden Männern. Und dann kann er auch unsere Richtung wieder verändern. Hin zur Gemeinschaft zurück und nicht allein zu bleiben, sondern dort sich aufhalten und mit denen unterwegs sein, die ihn ebenfalls als Auferstandenen erlebt haben. Und dann, was mir nochmal so deutlich geworden ist, und das werden wir gleich auch hier feiern, das Abendmahl. Es war vielleicht nicht das typische Abendmahl, aber sie merken doch, da ist Jesus als Gastgeber. Und das feiern wir gleich. Und er dankt und bricht das Brot und in dem Moment macht es Aha. Das Abendmahl ist bis heute eine sehr gute Möglichkeit, Jesus als lebendigen, auferstandenen Herrn zu sehen. Ja, auch sein Leid. Wir erinnern uns an sein Leid, aber zugleich erinnern wir, dass er da ist, dass er heute hier ist. Und das teilen wir mit den anderen zusammen. Und wir sagen es auch dem anderen. Ich erinnere mich an Abendmahle, die ich im Ausland gefeiert habe. Ich habe manchmal vom Gottesdienst nicht ein Wort verstanden. Fremde Sprache. Aber als wir das Abendmahl gefeiert haben, da fühlte ich mich auf einmal verbunden mit den anderen. Und übrigens auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Auch über die Frage, wie man das theologisch wertet, das Abendmahl oder nicht. Über solche Grenzen hinweg konnte ich spüren, Christus ist da. Was wäre, wenn diese Nachricht von Jesus auch unsere Gesellschaft ergreifen würde? Dann wären wir nicht länger von den Siegen von Fußballern abhängig. Und schon gar nicht würden wir mit der Niederlage von Deutschland in die Zukunft unserer Gesellschaft schauen. Sondern dann heften wir uns an den, der da ist, lebendig, unterwegs ist und der auch über solche Niederlagen erhaben ist. Dann würde das Lied Herr, bleib bei mir, denn es will Abend werden, zum Lichtblick und zum Tröster und Halt. Und dann weiß ich, ich bin nicht allein, sondern er ist an meiner Seite. Die eigentliche Botschaft der Emmaus-Geschichte lautet nicht, alles wird gut, sondern der Auferstandene geht mit. Das hat uns diese Nachricht aus dem Lukas-Evangelium weitergegeben. Ich bete. Jesus, danke, dass du der Ewige bist. Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Was für eine Nachricht. Was für eine Nachricht, dass du schon längst da warst, auch wenn wir dich noch gar nicht bemerkt haben. Was für eine Nachricht, dass du als lebendiger Herr auch uns Gesellschaft immer wieder durchdringen willst. Hoffnung, Mut und vor allen Dingen eine goldene Zukunft vor Augen malen willst. Unabhängig von den Umständen, die uns immer wieder runterziehen wollen. Danke, dass wir das gleich auch im Abend mal feiern dürfen. Danke, dass du da bist. Amen.